Die Geschichte der evangelischen Theologie von Martin Luther bis zur Gegenwart. Jemand hat einmal so gesagt: Die Not des deutschen Volkes ist die Not seiner Theologen. Und die Not der deutschen Theologen ist die Not ihrer Ausbildung an den Universitäten. Das war nicht immer so, aber heute müssen wir wohl leider diesen Satz so bestätigen. Die Not eines Volkes ist oft die Not seiner Theologen, und diese Theologen, die kommen nicht aus dem luftleeren Raum, die haben eine Ausbildung, eine Prägung, eine Erziehung hinter sich, und das ist heute größtenteils an den staatlichen theologischen Universitäten. Und ich glaube, wir alle wissen, wie es dort ungefähr heute aussieht. Und dann gab es in der Kirchengeschichte immer ein großes Dilemma, und das war die Vermischung von Theologie und Philosophie. Von Anfang an, wir sehen es schon im Neuen Testament, drang Philosophie hinein in die christlichen Kreise, und sie mussten sich auseinandersetzen mit Philosophie. In den Lehrbriefen haben wir schon eindeutig Apologetik gegen die hereinbrechende Gnosis, gegen diese esoterisch, griechisch, sich nach Christus. Das war Philosophie. Mit mehr oder weniger christlichem Gewand. Und so ging es durch alle Jahrhunderte hindurch. Gestern hörten wir von Thomas von Aquin im 11. Jahrhundert. Er hat in der römisch-katholischen Kirche eine ganz, ganz verhängnisvolle Weiche gestellt. Er lehrte, dass beim Sündenfall des Menschen nur der Wille gefallen sei, aber nicht der Verstand des Menschen. Der Verstand des Menschen sei nicht gefallen. Und darum legte er ganz großen Wert auf das Denken, auf die Vernunft, auf die Philosophie. Er war ein Anhänger der aristotelischen Philosophie von Aristoteles, und er hat auf diesem Weg die Philosophie von Aristoteles hineingebaut in die römisch-katholische Theologie im 11. Jahrhundert. Eine ganz verhängnisvolle Weichenstellung. Da floss eine Unmenge an Philosophie hinein in die Theologie. Und so ging es weiter. Als die Reformation stattgefunden hatte 1517 und die evangelische Lehre entstand, wenn ich mal so sagen darf, blieb auch diese Lehre nicht verschont von der Philosophie. Es brach immer wieder Philosophie. Philosophie heißt Menschenweisheit auf Deutsch. Menschenweisheit brach hinein in die Theologie. Und das werden wir jetzt auch sehen, wenn wir die 5 Jahrhunderte evangelische Theologiegeschichte so grob durchgehen. Wir können auch Reise in den Wald hineinschlagen, nur einen Überblick geben, ungefähr, dass wir das besser einordnen können. Da verbringen Leute ihr ganzes Leben mit, die Theologiegeschichte der evangelischen Kirche zu studieren, ja, und schreiben solche dicken Bücher darüber. Und wir wollen jetzt wieder den Versuch unternehmen, das in 1,5 Stunden durchzugehen. Römisch erstens, das 16. Jahrhundert. Erstens der Hintergrund. Versetzen wir uns mal zurück in die Zeit so ungefähr von Martin Luther. Geistesgeschichtlich zunächst. In Europa herrschte der Humanismus der Renaissance. Renaissance heißt Wiederbelebung. Es wurde die Zeit der Antike, der griechischen Philosophie und auch der Baukunst, der Kultur wurde wiederbelebt in dieser Zeit. Und auch der griechische Humanismus von den griechischen Philosophen, die schon immer gelehrt hatten, der Mensch ist gut, der Mensch hat einen guten Kern, gib dem Mensch eine gute Umwelt, gib ihm gute Rahmenbedingungen, dann wird er sich gut entwickeln. Diese Philosophie brach wieder ganz neu auf. Sie war nie ganz erloschen, aber sie brach ganz neu auf in der Zeit der Renaissance. Auch im christlichen Gewand, ein Erasmus von Rotterdam vertrat diese Ansicht, dass eben der Mensch nicht völlig gefallen sei, sondern dass da nur einiges in Unordnung gekommen sei durch den Sündenfall. Und dass der Mensch im Grunde gut sei und auch sein Verstand gebrauchen könne, und nur ein bisschen sich anstrengen müsse, um Gott mehr zu gefallen. Ich drücke das mal so sehr vereinfacht aus. Michelangelos David-Statue drückt so den Geist, der, wer sie mal gesehen hat, live oder in den Filmen von Francis Schaeffer, diese 15 Meter hohe David-Statue. Sie drückt aus, der Mensch ist groß. Das ist der humanistische Mensch der Renaissance, den Michelangelo da dargestellt hat. Man hat zwar der Statue den Namen David gegeben, aber man ist ziemlich sicher, dass er den humanistischen Menschen der Renaissance darstellen wollte. Der Mensch ist groß. Wenn man diese Statue ansieht, wie der David dasteht, ja, ein Muskelpaket und strotzt vor Vitalität und Kraft und Geist. So wurde der Mensch gesehen. Religiös der Hintergrund, finsterster Katholizismus. Der Katholizismus war nie besonders hell, aber in der Zeit finsterster Katholizismus. Der Ablasshandel blühte, wie wir gestern gehört haben. Der Dominikanermönch Tetzel war populär, ging durch die Lande mit seinem Slogan, wenn das Geld und so, war eine große Furcht vor Hölle und Fegefeuer und all diesen Dingen. Allerdings auch eine Furcht vor der Heiligkeit Gottes, die heute weitgehend nicht mehr vorhanden ist in unserer Gesellschaft. Die Menschen damals fragten wirklich noch danach, nach einem gnädigen Gott. Der Mensch heute fragt, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Das war für die Menschen damals nicht die Frage, ist auch nicht die Frage der Bibel. Aber die Frage war, wie finde ich Frieden mit diesem Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und das war dann auch die Frage der Vorreformatoren, wie man sie nennt. John Wycliffe in England, 1321 bis 84. Ein Mann, der schon Erstaunliches erkannte in seiner Bibel, der die Bibel wunderbar erschlossen hat und schon viele der Lehren, die Martin Luther dann später formulierte, auch entdeckte in der Schrift und sie mit seinem Leben bezahlen musste. Hier in Holzhausen, nicht weit von hier, ist das Wycliffe-Heim, wo viele angehende Sprachmissionare ausziehen dann in alle Herrenländer. John Wycliffe, einer der Vorreformatoren. Johannes Hus, ebenfalls ein Mann, der auch aus der Schrift schon ganz ähnliche Gedanken hatte wie Martin Luther. Und er wurde natürlich von der Kirche hart bedrängt und dann zu einem Verhör oder zu einem Konzil nach Konstanz geladen und ihm wurde freies Geleit zugesichert, öffentlich. Und doch wurde er dann auf dem Konzil in Konstanz verbrannt. Da hat die katholische Kirche eine ganz besondere Schuld auf sich geladen. Aber Johannes Hus hatte viele, die er schon gelehrt hatte und die seine Lehre angenommen hatten als biblisch. Und diese Leute nennt man die Hussiten. Die kamen vor allen Dingen in Böhmen und Mähren, aber auch in anderen Gebieten. Das waren Gläubige. Die waren auf dem gleichen Weg, wie wir es heute sind. Die hatten schon vor Martin Luther wirklich erfasst, dass die Gnade allein einen Menschen selig machen kann. Da waren vielleicht noch manche Lehren nicht so ausgeprägt, aber sie hatten erkannt, dass man nicht auf dem Weg der Werke in den Himmel kommen kann. Und ebenso bei dem Dominikanermönch Savonarola in Italien. Er war ein richtiger Bußprediger, ein Johannes der Täufer, der mächtig gepredigt hat und eine Zeit lang konnte er auch wirken. Alle diese Männer, und es gab noch weitere von ihnen, waren Vorreformatoren. Sie haben den Boden für die Reformation mitgeebnet. Und dann hat Gott in seiner Souveränität Martin Luther gebraucht. Er hat ihn zubereitet als Werkzeug seiner Lebensgeschichte. Ihr wisst, er war zunächst auf dem Weg des Jurastudiums, er wollte Jurist werden, aber dann kam dieses Gewitter auf dem freien Feld 1505, wo er in Lebensgefahr war, wo ein Blitz neben ihm im Baum einschlug und er dann schrie, Heilige Sankt Anna, hilf, ich will ein Mönch werden. Und er hielt dieses Versprechen, als er lebend aus dem Gewitter rauskam, wurde er Augustinermönch, brach seine glänzende Karriere ab und wurde ein bescheidener Mönch im Kloster. Zwei Jahre später, 1507, empfängt er die Priesterweihe, wird katholischer Priester. Und ich sage immer wieder meinen katholischen Freunden, wenn es jemals einen aufrichtigen Katholiken gegeben hat, jemals, dann war es Martin Luther. Wenn es jemals einer ernst genommen hat, mit katholischer Frömmigkeit, dann er. Er hatte ein so sensibles Gewissen, dass er sich nachts auf den nackten Zellenboden gelegt hat mit freiem Oberkörper, um sich zu läutern. Er wusste, er kann vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Er hat sich selbst gegeißelt in dieser Zeit. Er suchte Frieden mit Gott. Und dann ging er zu seinem Beichtvater, Staupitz. Und er hat gedacht, als er daherkam, Mensch, was hat denn dieser junge Mönch auf sich geladen? Der muss einen Mord begangen haben oder was? So kam Luther daher. Und dann beichtete er und dann kam es raus. Nüsse gestohlen beim Nachbarn in der Kindheit. Ja und? Ja und, was denn noch? Ja, Kirschen noch gestohlen und noch so ein paar Sachen und das war's. Mehr wusste er nicht zu beichten. Und dann sagt Staupitz zu ihm, was belästigt er mich mit solchen Puppensünden? Was willst du denn mit dem Kinderkram? Aber das war's. Er wusste, damit kann er vor einem heiligen Gott nicht bestehen. So sensibilisiert im Gewissen für Gottes Heiligkeit. Aber er fand den Frieden nicht und auch Staupitz konnte ihm nicht helfen, obwohl er viel Verständnis hatte. 1512 wird Luther Doktor der Theologie und erhält gleich einen Lehrstuhl in Wittenberg an der Universität. Und er hält Vorlesungen für den Römerbrief und für die Psalmen. Und 1515, 16 spricht er über Römer 1. Und während er sich daraufhin vorbereitet, Römer 1, Vers 16, wollte er auslegen, las er auch im Alten Testament, aber zunächst schauen wir uns vielleicht kurz den Vers an, Römer 1, Vers 16. Da schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wunderbare Worte, das Thema des Römerbriefs, das hier zusammengefasst wird. Und hier liest er Gottes Gerechtigkeit. Dann schlägt er auf Psalm 71, 2 und liest, errette mich Herr durch deine Gerechtigkeit. Und dann geht es ihm auf. In der Kombination dieser beiden Bibelworte. Und er erkennt, es gibt eine fordernde Gerechtigkeit Gottes, die niemand erfüllen kann. Und es gibt eine schenkende Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, die vor ihm geschenken will im Evangelium, wenn er glaubt an das, was Jesus getan hat, an die vollbrachte Erlösung. Und Luther schreibt selber, als er im Turmzimmer von Wittenberg sitzt und das erkennt, da war es ihm, als wenn er durch die geöffneten Pforten des Paradieses hindurchgehen würde. Da ging ihm das Evangelium auf. Das war der Augenblick, wo das Evangelium, das uralte Evangelium, das es immer gab, wieder neu entdeckt wurde von Martin Luther. Ich sage nicht, dass vorher das kein anderer entdeckt hätte. Das hatten auch andere entdeckt. Aber sie waren nicht in der Lage, das so weit zu verbreiten wie Luther dann. Das hatten auch andere vor ihm schon so erfahren, durch den Glauben gerecht zu werden. Aber Luther entdeckte es hier für sich, wurde selbst errettet, wurde wiedergeboren und dann fing er an, das auch zu lehren. Man merkte das bald an seinen Vorlesungen, dass da was vor sich gegangen war. Er selber fand die Heilsgewissheit. Und dann eben dieser Stichtag, 31. Oktober 1517, der Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg, der offiziell als der Beginn der Reformation gesehen wird. Die Reformation breitete sich dann in Windeseile aus. Kurz zuvor hatte Gutenberg die Buchdruckerkunst erfunden, das war alles wunderbares Timing, ja, so dass gedruckt werden konnte. Aber Luther selber sagt, dass seine Gedanken sich weniger durch seine Bücher verbreitet haben, als vielmehr durch seine Lieder. Luther war sehr begabt, hat auch viele Lieder geschrieben und gerade das Lied Nun freut euch, liebe Christengemein, ist zum Beispiel wie ein Schlager heute, ja, ist es durch die ganze bekannte Welt gegangen. Das wurde gesungen, in Wirtshäusern saßen die Leute und haben dieses Lied gesungen, in diesen Liedern verpackt war. Und Luther konnte sagen, während ich hier in meiner wittenbergischen Kneipe sitze und wittenbergisches Bier trinke, läuft das Evangelium durch das ganze Land. Ja, so hat Gott das gebraucht. Es ging über Lieder, es ging aber auch über die Bibeln, die Luther dann übersetzt hat, 1522 war das Neue Testament fertig, 11 Jahre später oder 12, 1534 hat er auch das Alte Testament fertig, was natürlich auch eine gewaltige Bedeutung hatte für die Kultur und für Sprachentwicklung und all das, weil Luther wirklich gegeben war, da eine ganz neue Sprache auch zu schaffen. Aber das ist jetzt für uns heute nicht so wichtig. Wichtiger ist das Jahr 1525, was ich hier nicht so ausdrücklich erwähnt habe, was ich aber doch zwischenschieben möchte. 1525 schreibt Luther die Vorrede zu der sogenannten Deutschen Messe. Bis dahin gab es nur Gottesdienste innerhalb der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Das muss man sich mal vorstellen. Das einfache Volk kannte kein Latein, nur die Theologen kannten Latein. Und die Gottesdienste wurden in lateinischer Sprache abgehalten und das Volk saß da, verstand nur Bahnhof und am Ende Hauptbahnhof und ging wieder nach Hause.
Das war aber noch nach dem Krieg auch noch. Ich habe das noch erlebt, in großen Kriegen, ja nur lateinisch war. Ich kann so viele lateinische Wörter, aber es freut mich, was es heißt.
Ja, ja, das ist, gibt es auch heute noch, ja, dass lateinische Gottesdienste gehalten werden und ist ja auch nicht schlimm für angehende Theologen, die Latein lernen wollen, die können das ja ruhig machen, ja. Aber das Volk, das es nicht verstand, war dem ausgeliefert. Und dann wollte Luther einen deutschen Gottesdienst formen, einen entwerfen, ja, mit deutscher Liturgie und so weiter. Und dann hat er diese Vorrede geschrieben und darin stellt er sich einen dreifachen Dienst vor. Nämlich einen lateinischen weiterhin für die studierende Jugend, für die die Latein konnten. Dann einen öffentlichen Gottesdienst, wo er schreibt, um jedermann zum Glauben zu reizen. Wir würden heute sagen evangelistisch, ja. Zum Glauben zu reizen. Und dann schreibt er von einer dritten Form einen Gottesdienst für solche, die mit Ernst Christen sein wollen. Wir würden heute sagen, eine Versammlung der Gläubigen, ja, eine wirkliche Gemeindezusammenkunft. Das schwebte ihm vor. So hat er es ausgedrückt. Das ist schriftlich fixiert, das kann man nachlesen in den Bibliotheken. Und er konnte es nicht durchsetzen. Es wurde nichts daraus. Es blieb dann doch bei einem Gottesdienst, der wohl die letzten beiden Möglichkeiten miteinander verband. Aber Luther hatte ein Problem. Die Reformation war nun da und es entstand evangelische Lehre und viele traten zu dem evangelischen Glauben über. Aber Luther hatte keine Theologen. Er hatte keine Leute, die ausgebildet waren. Er hatte keine geistlichen Leiter, möchte ich jetzt mal sagen. Es gab eine Handvoll Leute, die ihm zur Seite standen, Melanchthon und solche Leute, Brenz und wie sie alle hießen. Aber es waren zu wenig, weil das hatte sich so rasend schnell ausgebreitet. Und damals meinte Luther, es ginge nicht anders, als dass er die Landesfürsten, die zu seinem evangelischen Glauben übergetreten waren, Philipp von Hessen und diese Leute, die heutigen Ministerpräsidenten, ja, die Landesfürsten, die evangelisch geworden waren, er setzte sie zu Notbischöfen ein. Er nannte sie Notbischöfe, weil er keine anderen hatte. Er dachte, die haben zwar vielleicht geistlich noch nicht so viel drauf, aber die haben politisch eine Stellung, die haben eine Autorität und so weiter. Und er machte sie zu Notbischöfen. Und so entstand im Grunde 1525 die evangelische Landeskirche. Und es ging dann später nach dem Prinzip, wenn der Landesfürst evangelisch geworden war, dann ließ er auch alle seine Untertanen umtaufen und die wurden alle evangelisch. Und so entstand in unserem Land Deutschland ja diese buntgemgelische wie Hessen und so weiter. So kam das zustande. Für mich persönlich eine Fehlentscheidung Luthers. Gott hätte diese junge Bewegung auch anders weiterführen können, ohne dass er sie mit dem Staat verband. Aber er entschied sich hier, wieder Kirche mit Staat zu verbinden. Es kam wieder zu dieser unseligen Verquickung von Staat und Kirche, wie im Jahr 313, als die römisch-katholische Staatskirche entstand. Für mich persönlich ist das keine gute Entwicklung. Ich glaube, dass es besser gewesen wäre, wenn auch von Anfang an Gemeinden von solchen, die wiedergeboren sind, und sie werden sicher viel mehr verfolgt worden, aber vielleicht wären heute mehr Christen da, als wieso, wo dann bald Religionsfreiheit entstand und aber auch alles bald schnell verflachte. Das werden wir gleich sehen. Ja, Luther hat noch viele Schriften geschrieben. Die Weimarer Luther-Ausgabe umfasst 150 Bände. Könnt ihr euch das vorstellen? 150 Bände. Der Mann hat geschrieben, er hat eine Frau gehabt, 6 Kinder, einen Lehrstuhl, mit halb Europa korrespondiert. Man fragt sich, wo der die Zeit hergenommen hat, noch die vielen Bücher zu schreiben. Aber es gab kein Fernsehen und so weiter. Ja, und da hat er Zeit gehabt. 1529 kommt es zum Bruch. Mit Zwingli an der Abendmahlsfrage. Luther und Zwingli trafen sich in Marburg auf dem Schloss und sie brachen auseinander an der Abendmahlsfrage. Ganz kurz nur, die katholische Kirche sagt, Brot und Wein, das ist mein Leib, gestern haben wir es gehört, und lehrt, Brot und Wein verwandeln sich chemisch. Sie sehen noch aus wie Brot und Wein, aber es ist Leib und Blut Jesu Christi. Das ist der Grund, warum der Priester bis zum letzten Tropfen alles wegtrinkt. Das ist der Grund, warum Hostien, die gewandelt sind, nicht einfach irgendjemand gegeben werden, sondern im Tabernakel eingeschlossen werden. Oder wenn er sie in der Tasche hat, um noch zur Hauskommunion zu verwenden, darf nicht mal jemand die Tasche tragen, weil er trägt den Leib Christi mit sich herum. Ja, so wird es gesehen. Es ist nur konsequent weitergedacht. Also das lehrt die katholische Kirche. Es ist Leib Christi, auch chemisch, es hat sich gewandelt in den Leib Christi und das Blut Christi. Luther sagte, es ist Leib Christi, aber es verwandelt sich nicht chemisch. Und auch bei Luther wird Brot und Wein zum Sakrament. Ja, es ist Leib und es ist Blut Jesu Christi. Es wird zum Sakrament bei ihm, zum Heilsmittel. Und Zwingli sagt, nein, es ist nicht, es bedeutet meinen Leib und es bedeutet mein Blut. Denn als Jesus mit den Jüngern sitzt und das Brot gibt im Abendmahlsaal, da sagt er, gibt ihnen das Brot und sagt, das ist mein Leib. Sie wussten, das ist nicht ein Stück von seinem Leib, es sollte seinen Leib symbolisieren, es sollte das darstellen und das Blut. Wieder so wie gestern halten, ich würde mich freuen, wenn ich zuerst den Vortrag ganz zu Ende führen darf, schreib's auf die Frage, ja? Weil sonst kommen wir unmöglich durch. Gut, da ging es also zum Bruch. 1530 das Augsburger Bekenntnis, hauptsächlich aus der Feder Melanchthons. Hier wurden viele gute reformatorische Gedanken niedergeschrieben zur Confessio Augustana, zum Augsburger Bekenntnis. Aber hier haben sich schon Dinge reingeschlichen, die ich nicht unterschreiben könnte. Da wird die Taufe als Sakrament festgeschrieben, hier im Augsburger Bekenntnis, da wird das tausendjährige Reich abgelehnt und solche Dinge mehr. Das ist ein Problem. Wenn heute ein evangelischer Pfarrer ordiniert wird, dann muss er seine Treue geloben zur Heiligen Schrift und zu dem Augsburgischen Bekenntnis. Zumindest in manchen Kirchen, es gibt ja verschiedene, ja, Unierte und wie in Baden oder Reformierte oder Lutherisch, aber in den meisten müssen sie auch das Augsburger Bekenntnis praktisch anerkennen. Und da sind schon wieder falsche Lehren drin. 1555, machen wir einen großen Sprung, gab es wieder den Augsburger Religionsfriede. Da fehlt eine Oberreligion. Den Religionsfriede, das war das Ergebnis. Hier wurde die evangelische Lehre und die evangelischen staatlich anerkannt. Hier gab es praktisch Religionsfriede oder Toleranz für die Evangelischen. Und das war natürlich ein Aufatmen für die evangelische Bewegung, aber wir werden das sehen, von da ab 1555 ging es dann sehr schnell bergab mit dem geistlichen Leben. Ist interessant, ja. Solange noch Druck von außen war, war noch Dynamik drin, gestritten und die Kraft ging nicht mehr nach außen. Huldreich Zwingli hat die Reformation in Zürich durchgeführt, wurde von Gott gebraucht, alles katholische Priester gewesen, Luther, Zwingli, Calvin, die sich bekehrten. Calvin auch, wurde Reformator von Genf, hat in Genf damals in den Jahren 1541 bis 1554 etwas wie einen Gottesstaat aufgerichtet. Einige von euch werden das wissen, dass er versuchte, die Stadt Genf ganz nach den 10 Geboten und nach der Bergpredigt zu regieren. Wer nicht in die Kirche ging, musste mit öffentlicher Auspeitschung rechnen, wenn einer am Gottesdienst nicht teilnahm. Und ein Mann lästerte Gott und wurde zum Tode verurteilt wegen Gotteslästerung. Das war in der Zeit von Calvin in Genf. Gemeinde Jesu ist und was Staat ist, so wie es Fred heute Morgen sagte, das hat er da nicht gesehen. Das sah Luther viel klarer, aber Calvin sah es nicht und machte diesen Gottesstaat in Genf. Das macht auch heute der Islam im Iran, ja, der versucht, Religion und Gesetz gleichzuschalten. Im Iran gilt die Scharia, das ist das religiöse Gesetz des Koran, und nach dem wird auch gerichtet, Gesetz gesprochen, und wer stiehlt beim ersten Mal die rechte Hand ab, beim zweiten Mal die linke Hand oder das rechte Bein. Gesetz im Iran. Gut, kommen wir D zur Täuferbewegung. Es gab in der Zeit viele Christen, die die Bibel studiert haben, die durch Luther oder andere von Luther beeinflusste Menschen zum Glauben kamen. Und dann gab es aber auch schon bald, das hat es durch alle Jahrhunderte gegeben, aber auch in dieser Zeit gab es dann wieder Christen, die in der Bibel die Lehre von der biblischen Taufe entdeckten. Die entdeckten, dass die Säuglingstaufe einfach keine Grundlage hat in der Heiligen Schrift. Und da wurde zum Beispiel 1525 eine Taufe durchgeführt. Es gab viele Täufer im Bodenseegebiet um den Raum Waldshut. Da war auch ein katholischer Priester, der sich bekehrte, namens Balthasar Hubmaier, der Chefideologe oder Cheftheologe der Täuferbewegung. Ein ganz wunderbarer Mann, der allerdings dann auch diese Erkenntnis mit dem Tod bezahlen musste. Aber sein Motto war, sein Leitspruch, die Wahrheit ist untödlich. Und es gab dann viele, viele Christen, wiedergeborene Christen, die diese Lehre von der Taufe in der Schrift für sich entdeckten, dem gehorsam wurden, obwohl sie dann vielfach in demselben Fluss oder See ertränkt wurden, in dem sie sich hatten taufen lassen. Manchmal am selben Tag noch. Und trotzdem, je mehr getötet wurden, desto mehr breitete sich das aus. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand für die Säuglingstaufe sein Leben gelassen hat, aber für die Glaubenstaufe haben Tausende von Christen auf der ganzen Welt ihr Leben gelassen. Das ist ein Unterschied. Und ich sage das auch, wenn wir Taufe haben bei uns in Mannheim, erinnere ich oft daran, dass für diese Lehre, die wir heute so bequem annehmen können, viele Christen in den vergangenen Jahrhunderten ihr Leben verloren haben. Es kam zu den Schleitheimer Artikeln. Ich habe sie hier in dem Buch von Wenger. Wunderbar, was diese Brüder damals erkannten und zu Papier gebracht haben. Sie breiteten sich aus in Schweiz, Süddeutschland, Sachsen, Hessen, Böhmen, Mähren, Tirol, Holland, vor allen Dingen Menno Simons, durch den die Mennoniten dann entstanden. 1534, 35 gab es allerdings einige traurige Verirrungen. Hier in Deutschland, in Münster, da war ein Mann namens Thomas Münzer, der dort das tausendjährige Reich ausrief und sich zum König von Jerusalem erklärte und so weiter. Ganz klar eine schwarmgeistige Verirrung, aber leider wurde dann die ganze Täuferbewegung über diesen Kamm geschoren und in diese Schublade gesteckt, und dann gab es auch dieses Edikt 1528 schon, Todesstrafe für Täufer. Und nach diesen Vorfällen in Münster wurde es noch schlimmer eine ganze Zeit lang. Und viele, viele, viele echte Gotteskinder wurden getötet von anderen, die vielleicht auch wiedergeboren waren. Das ist eine ganz tragische Entwicklung, die damals in der Kirchengeschichte vor sich ging. Wiedergeborene töteten Wiedergeborene wegen der Frage der Taufe und einiger anderer Fragen. Und ich möchte hier an der Stelle was Wichtiges einfügen. Die evangelische Kirche hat sich bis heute dafür nicht entschuldigt. Es gibt keine offizielle Erklärung. Sie hat lange gebraucht, bis sie sich zu ihrer Mitschuld am Nationalsozialismus bekannte. Aber zu dieser Schuld hat sie sich überhaupt noch nicht bekannt. Und für mich persönlich ist das die Erklärung, warum man zum Beispiel mit einem evangelischen Pfarrer, und ich habe eine ganze Reihe davon in meiner Familie, über alles reden kann. Aber wehe, man kommt an das Thema Taufe, Kindertaufe, dann wird es gleich emotional. Und dann kommt sofort der Begriff Wiedertäufer, der stammt aus dieser Zeit der Reformation und der Täuferbewegung. Da wurden die Täufer als Wiedertäufer verketzert. Und das war das schlimmste Schimpfwort, wenn jemand Wiedertäufer war. Und dieser Begriff ist sehr emotional belastet und den sollten wir nie gebrauchen in diesem Sinn. Es gibt, das ist nicht Wiedertaufe, wenn jemand, der als Säugling besprengt wurde, aber später doch die biblische Tauferkenntnis bekommt und sich dann taufen lässt. Das ist keine Wiedertaufe. Wenn bei der Säuglingstaufe nichts an ihm geschehen ist, dann war das eben auch keine biblische Taufe, sondern nur ein gut gemeintes christliches Ritual, das seine Eltern vielleicht im besten Wissen und Gewissen vollzogen hatten, aber eben doch nicht biblische Grundlage hatte. Ich sage das hier so ganz deutlich, weiß, dass vielleicht nicht alle so denken, aber wenn ihr dran seid mit Referat, dürft ihr eure Sicht darstellen. Ehe die Gegenreformation, ich sagte gestern schon, das machen wir ganz kurz, dass das Konzil von Trient die Antwort war der katholischen Kirche auf die Reformationsbewegung. Dieses längste Konzil der Kirchengeschichte endete mit 135 Flüchen gegen die evangelische Lehre. 135 Flüche. Verflucht ist, wer seines Heiles gewiss ist. Verflucht ist, wer glaubt, dass man allein durch die Gnade gerecht wird und so weiter. Ganz schrecklich. Auch bis heute nicht zurückgenommen. Und Ignatius von Loyola gründete den Jesuitenorden, versprach dem Papst nicht nur Armut, Keuschheit und was noch? Die drei Mönchsgelübde, sondern auch noch absolute Treue dem Papst gegenüber. Kadavergehorsam dem Papst gegenüber. Und der Papst nutzte das und sagte, gut, jetzt räumt auf mit den Evangelischen. Und dann zogen die Jesuiten los und rotteten zum Teil die Gläubigen aus mit Stumpf und Stiel. Ganz grausam, auch diese Bewegung der Gegenreformation. Ja, gehen wir weiter in das nächste Jahrhundert, in das 17. Jahrhundert, das wir jetzt schneller überfliegen. Nach der Reformation, da war viel, viel Dynamik drin, ja, da ging es pro und contra, da war unheimlich ein Aufbruch, erstarrte das Ganze sehr bald wieder. Nämlich nach dem Augsburger Religionsfriede von 1555 begann dann bald das Zeitalter der Orthodoxie. Orthodoxie definiert man als Rechtgläubigkeit, als Ausrichtung auf die reine Lehre. Da wurde gerungen um jeden Buchstaben. Da war dann nicht mehr Werkgerechtigkeit, da war dann bald Buchstabengerechtigkeit das Thema. Und so unterteilt man diese Orthodoxie in Frühorthodoxie, Hochorthodoxie mit Paul Gerhard, 30-jähriger Krieg, und dann Spätorthodoxie, 1680 bis 1700. Und hier nochmal ausgedrückt, theologisch, das ist eine theologische Richtung gewesen, die Frömmigkeit und Theologie gleichsetzte, Theologie der reinen Lehre, könnte man auch sagen. Hier wurde ein dogmatisches System gebaut und ausgebaut auf der Grundlage der Bekenntnisschriften, Buchstabengerechtigkeit statt früherer Werkgerechtigkeit und eine ganz starke Lutherverehrung machte sich hier breit. Luther wurde verehrt, er wurde auf das Podest gestellt, er wurde fast angebetet und er wurde genannt Prophet Gottes für alle Zeiten. Und steht in 5. Mose 34, dass Mose begraben wurde und man fand sein Grab nicht. Warum hat Gott das so gemacht, dass er das Grab von Mose verborgen gehalten hat? Das wäre eine Pilgerstätte geworden, eine Wallfahrtsstätte für ganz Israel. Sie wären immer zu dem Grab des großen Volksführers Mose gepilgert. Das wollte Gott nicht. Und Luther ist das widerfahren. Er wollte das gewiss nicht, aber er wurde so überhöht, er wurde so einfach hochgehoben und so stark verehrt. Und das gibt es auch heute noch in sogenannten lutherischen Gebieten. Ja, da ist also Luther gleich hinter dem lieben Gott, wie die Leute sagen. Und das darf nicht sein. Wir danken Gott für Luther. Wir können wirklich danken. Aber wir glauben nicht an ihn und wir verehren ihn nicht. Wir wissen, er war ein begnadigter Sünder und ein Werkzeug Gottes, aber er hatte auch seine Schattenseiten. Wenn ich daran denke, welche Rolle er im Bauernkrieg spielte und in der Täuferbewegung und auch später, als er umschwenkte und einen starken Judenhass entwickelte und in seinen letzten Predigten noch ganz stark gegen die Juden agitiert hat, sodass sich Martin Luther später gefallen lassen musste, von Hitler zitiert zu werden. Hitler konnte sich auf Luther berufen, auf Luthers letzte Predigten, weil Luther dort zum Beispiel ausrief: Wenn ihr einen Juden seht, dann glaubt, dass es der leibhaftige Teufel ist, bekreuzigt euch und oder schlagt ihn tot, konnte er auch in einer Predigt sagen. Und darauf hat sich unter anderem Hitler berufen. Also Licht und Schatten, wir glauben nicht an Martin Luther und wir verehren ihn nicht. Wir sind dankbar für das, was Gott durch ihn wieder neu auf den Leuchter stellte. Aber bitte nicht an Luther glauben. Auch seine Heiligen sind nicht ohne Fehler, heißt es im Buch Hiob. Das sehen wir auch bei Luther. Machen wir hier an der Stelle eine kurze Pause. Die Hälfte haben wir geschafft. Dann machen wir weiter. Kommen wir zum 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert spielt der Pietismus eine besonders wichtige Rolle. Er ist schon vorher entstanden, aber hier hat er sich besonders ausgeprägt. Pietismus kommt von dem Wort Pietas lateinisch und das heißt die Frömmigkeit, der Herzensglaube. Und vielleicht könnte man es so mit einem Wort zusammenfassen als Herzensfrömmigkeit. Und das wurde aber damals bestimmten Christen als spöttischer Name zugedacht, so in Richtung Frömmlertum. Warum? 1675 hat der lutherische Pfarrer Philipp Jakob Spener ein Vorwort geschrieben zu Arns wahrem Christentum, nämlich die Pia Desideria, das könnte man übersetzen, fromme Wünsche, fromme Erwartungen. Pia Desideria, und in dieser Schrift, in diesem Vorwort, hat er bestimmte Grundsätze zum Ausdruck gebracht, die dann Grundlage des Pietismus wurden. Einer Bewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche, die es auch heute noch gibt, in verschiedenen Ausprägungen. Da ist zum Beispiel der lutherische Pietismus, Liebenzeller Mission, wo ich früher war, das ist lutherischer Pietismus, oder der reformierte Pietismus, der geht zurück auf Gerhard Terstegen hauptsächlich, mehr im Rheinland, dieser feine Gottesmann, der wunderbare Lieder auch geschenkt bekam, der hallische Pietismus, geht zurück, Halle an der Saale, ja, August Hermann Franke, der dort auch diese großen Anstalten aufbaute für alle möglichen Bedürfnisse von Menschen. Und dann der Herrnhuter Pietismus, geht zurück auf Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Und der württembergische Pietismus, das ist nochmal ein extra Gewächs, geht hauptsächlich zurück auf Johann Albrecht Bengel. Ich nenne hier nicht alle, es gibt noch weitere Verästelungen, aber das alle haben eins gemeinsam. Sie erkannten, dass in der evangelischen Kirche viel Not ist, theologische Not, dass alles erstarrt war und kaum noch Leben da war, kaum noch Menschen zum Glauben kommen, es wurde nur Christentum verwaltet. Und dann hatten diese Männer und Frauen das Anliegen, wirklich, sie hatten den Herrn lieb, aber sie liebten auch ihre evangelische Kirche und blieben innerhalb der Kirche, trotz aller Missstände und Nöte, und versuchten diese Spannung durchzuhalten und trafen sich zusätzlich zum Gottesdienst am Sonntagmorgen, Sonntagnachmittags oder abends in Häusern, in Stuben oder irgendwo und betrachteten dort das Wort. Eine Laienbewegung von Anfang an, oft auch eine Bauernbewegung hier im Siegerland oder auch Johann Michael Hahn und so weiter, diese Leute in Württemberg, Bauern, die aber tief hineindrangen in das Wort Gottes, wunderbare Erkenntnisse entdeckten, manchmal die Bibel besser kannten als manche Theologieprofessoren und da auch dann andere lehrten. Aber sie hielten an der Kirche fest und das war einfach ihre Grundhaltung. Sie sagten, wenn ein Pfarrer eine andere Theologie vertritt, der geht wieder, aber unsere Gemeinschaft, die wir hier am Ort haben, die bleibt, die wird dem Pfarrer überdauern und so hielt man daran fest. Dann war aber auch in diesem selben 18. Jahrhundert eine andere Bewegung, die auch als Folge des Rationalismus, der Orthodoxie entstand, nämlich der Rationalismus. Ratio heißt die Vernunft, der Verstand, das Denken. Und da waren deutsche und französische Philosophen Wegbereiter. Leibniz hat aber mit den Keksen nichts zu tun. Lessing mit der Ringparabel. Viele von uns werden das vielleicht als Pflichtlektüre am Gymnasium zum Beispiel gelesen haben. Ein ganz verhängnisvolles Schriftstück. Nur so ein kleines Büchlein über die Ringparabel hat den Glauben vieler Menschen zerstört, weil es sagt, Judentum, Christentum, Islam, drei monotheistische Religionen, aber welcher hat Recht? Und das Ergebnis ist, kann man nicht genau wissen, welche von den dreien die Wahrheit hat und die richtige ist. Und das lesen sehr viele Gymnasiasten als Pflichtlektüre im Deutschunterricht und da wird viel zerstört mit dieser Ringparabel von Lessing. Voltaire, der Franzose, der gespottet hat wie kaum ein anderer, und auch Kant, der nicht gespottet hat, aber der ganz im Geist der Aufklärung gedacht und geschrieben hat. Er hat den Satz formuliert, die Aufklärung, also nicht die sexuelle Aufklärung, sondern diese geistesgeschichtliche Epoche der Aufklärung, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Bis dahin, behaupteten diese Männer, hätte die Kirche und das Christentum die Menschen geknechtet und in Unmündigkeit gehalten. Und jetzt werden diese Fesseln abgeschüttelt, jetzt wird die Bibel zur Seite gelegt und der Gottglaube und so weiter. Und jetzt wird die ganze Sache anders angepackt. Aufklärung. Dann dauerte es nicht lange, bis diese geistesgeschichtliche Entwicklung auch sich niederschlug in der Theologie. Das ist auch heute so, wenn eine neue Philosophie entsteht, es kommt mit einer Zeitverzögerung dann oft auch im christlichen Gewand in die Theologie. Der Rationalismus entstand innerhalb der Theologie. Die Vernunft wurde zum Maßstab der Theologie. Eine übernatürliche Offenbarung wurde abgelehnt. Das heißt, die Bibel war nicht mehr von Gott inspiriertes Wort. Der Glaube wurde zur Tugend. Wunder wurden zu Mythen, Märchen, Sagen, Legenden. Und die Theologie wurde zur Religionswissenschaft und ist bis heute geblieben. Dann war ein Mann namens Friedrich Schleiermacher, er war Professor in Berlin und er definierte Religion als das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl. Ein bisschen hatte er recht, wenn wir es im Sinn von Hermann Betzel zum Beispiel verstehen. Hermann Betzel sagte, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Das ist ein Satz von Betzel. Aber so hat es Schleiermacher nicht gemeint. Er meinte, das ist ein schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl, viel Angst dabei und so weiter. Er lehnte Sünde als Übertretung von Gottes Gesetz und auch die Existenz des Teufels ab. Das Leiden, Sterben und Auferstehen Christi waren ihm nicht mehr so wichtig, nur noch seine Person als Vorbild, das christliche Leben, seine Ethik, Christus als Vorbild. Und damit wurde er wieder Wegbereiter für viele andere und damit kommen wir römisch viertens in das 19. Jahrhundert und da entstand dann die historisch-kritische Theologie. Manche sagen hysterisch-kritisch, aber das ist polemisch. Ja. Die heißt wirklich historisch-kritische Theologie. Und der Wegbereiter dieser Theologie war David Friedrich Strauss, ein Theologe in Tübingen. Und er hatte den Grundsatz, das Geschehen in der Bibel muss in Übereinstimmung mit dem Geschehen in der Welt stehen, wenn es historisch echt sein soll. Das war sein Grundsatz, ja. Das Geschehen in der Bibel muss in Übereinstimmung mit dem Geschehen in der Welt stehen, wenn es echt sein soll. Und so ging er an die Bibel ran. Ein Satz, Originalzitat, das Wunder ist das Merkmal des Ungeschichtlichen. Ist ungeschichtlich, ist Wunschdenken des Menschen, aber nicht wirklich passiert. So dachte er. Und die Aufgabe der Theologie sei ja darin, das Neue Testament zu entmythologisieren. Jetzt kommt dieser schöne Zungenbrecher. Entmythologisieren heißt von Sagen und Märchen und Legenden und Zugereimten befreien. Die Bibel enthält einen Kern, aber den muss man erstmal freilegen, da muss man die Schale abmachen, bis man dann so den Kern der Wahrheit findet. Das war der Ansatz von Strauss. Er schrieb ein Buch über das Leben Jesu und dieses Buch zerstörte unter anderem den Glauben von Friedrich Engels. Ich meine, Glauben habe ich hier in dicke Anführungsstriche gesetzt. Ich weiß nicht, was das für ein Glaube war, den Friedrich Engels da als junger Mann hatte, aber er selber hat das so geschrieben, Engels, dass er durch dieses Buch von Strauss seinen damaligen Glauben über Bord geworfen hat. Denn Strauss unterschied dann zwischen einem dogmatischen Christus und einem historischen Christus. Also er wollte sagen, da gab es einen Jesus von Nazareth, der lebte, das war der historische Jesus, aber das, was wir in der Bibel finden, da ist vieles noch hinzugedichtet und gereimt und das ist dann der dogmatische Jesus. Dann gab es einen Mann namens Albrecht Ritschl. Ritschl lehrte, der Zorn Gottes sei keine Wirklichkeit. Er ist einer der ersten gewesen, der das so knallhart zum Ausdruck brachte. Der Zorn Gottes sei keine Wirklichkeit, sondern ein radikales Missverständnis des Menschen. Christus befreite uns von diesem Missverständnis durch die Offenbarung der Liebe Gottes. Ganz einfache Strickmuster. Altes Testament, zornige Gott, der Rachegott und der grausame, mittelalterliche Gott. Neues Testament, Jesus Christus kommt und bringt den Gott der Liebe. Und das ist der Gott, an den wir glauben, an den alttestamentlichen glauben wir nicht. Der wird einfach ad acta gelegt und die Bibel wird so in zwei Hälften geteilt und nur noch das Neue Testament ist zuständig für unser Gottesbild heute. So lehrt Ritschl. Biblische Kritik, wo vom Zorn Gottes nicht mit letztem Ernst gesprochen wird, wird schließlich auch von der Gnade nicht mehr mit letztem Ernst gesprochen. Und schließlich alles Reden von der Gnade nur noch eine Phrase. Da wird Gnade zur Schleuderware der Kirche. Und wo die Botschaft vom Zorn Gottes, von der Heiligkeit Gottes und von seiner Gerechtigkeit und von seinem Zorn über die Sünde und den nicht umkehrwilligen Sünder nicht mehr gelehrt wird, kann man auch mit dem Evangelium keine Katze mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Natürlich muss das in Ausgewogenheit gepredigt werden. Aber das ist ja eine der Nöte in der evangelischen Verkündigung heute. Die Liebe Gottes wird verkündigt, aber nur noch die Liebe Gottes. Ich habe einen Schwager, der predigt jeden Sonntag von der Liebe Gottes, evangelischer Pfarrer. Immer sein Thema, die Liebe Gottes. Und es ist nicht falsch, was er sagt, aber es ist nur die Hälfte. Es ist nur die halbe Wahrheit und die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Das müssen wir einfach sehen, wo das unterschlagen wird. Nur noch die Liebe Gottes. Blumhardt sagte vor 140 Jahren in Möttlingen, die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Was meint ihr, was der heute sagen würde? Die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Das ist wie wenn man ein Kind nur mit Schokolade großziehen will. Nur Schokolade. Es wird krank und stirbt. Das geht nicht. Und das hat aber Ritschl eingeleitet mit dieser Trennung. Zorn Gottes im Alten Testament, Liebe Gottes im Neuen. Ich denke, ihr seid alle so bibelkundig, dass ihr wisst, dass wir im Alten Testament auch den liebenden Gott finden, in wunderbarer Weise. Und auch im Neuen Testament den zornigen Gott. Das ist derselbe Gott im Alten und im Neuen Testament. Zweitens, der Biblizismus entstand auch im 19. Jahrhundert. Manches folgte nacheinander, manches ging gleichzeitig, überlappte sich. Der Biblizismus ist eine Sammelbezeichnung für bibelgebundene Theologie. Und seine Hauptvertreter waren Johann Tobias Beck in Tübingen, Martin Kähler in Halle, Julius Schniewind, auch in Halle und Greifswald, und Adolf Schlatter, auch in Tübingen. Einige dieser Namen werden euch bekannt sein. Das waren wackere Männer. Das waren überzeugte Christen, Wiedergeborene, von denen wir von vornherein einen Großteil ihrer Lehre sicher auch so sehen würden. Vielleicht nicht alles, aber auf jeden Fall standen sie auf dem richtigen Fundament. Sie glaubten, dass die Bibel Offenbarung Gottes ist. Und dieser Biblizismus hatte eine Wirkung an den Universitäten. Er brachte das Ansehen der Bibel als Offenbarung Gottes neu zum Bewusstsein. Er sah auch Altes Testament und Neues Testament als Einheit und wies Angriffe auf die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift im Großen und Ganzen ab. Es war eine wichtige Bewegung, dieser Biblizismus an den Universitäten. Und er zog sich bis in unser 20. Jahrhundert hinein, zum Beispiel durch Adolf Schlatter, der ja erst in diesem Jahrhundert starb.